weil wir der Meinung sind, dass wir diese Bewertungen, die wir momentan sehen, so schnell nicht wiedersehen werden. Ich persönlich habe solche Bewertungen in diesem Ausmaß in den letzten 25 Jahren nicht gesehen. Und insofern sind wir momentan sehr, sehr motiviert, diese Chancen zu nutzen und gehen eher in den Vorwärtsgang, als nur abzuwarten.
The Portfolio People. Was Sie gerade gehört haben, ist die nüchterne Einschätzung eines erfahrenen Fondsmanagers zum aktuellen Zustand des deutschen Nebenwertemarktes. Matthias Kurzrock, Gründer des Paladin One Fonds, sieht jedenfalls historische Kaufgelegenheiten. Die Bewertungen deutscher Small Caps sind auf einem historischen Tiefstand, während ihre Gewinne oft munter steigen. Ein faszinierender Widerspruch, den wir heute aufklären. Wir diskutieren über Cashflow-Generierung als entscheidendes Auswahlkriterium, über faszinierende Unternehmensbesuche und darüber, warum der Markt die operative Stärke dieser Firmen ignoriert. Hören Sie ein Gespräch über Marktineffizienzen, Geduld und die Kunst, gegen den Strom zu schwimmen. Bleiben Sie dran und viel Spaß!
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Matthias, wir begleiten euch mit Das Investment schon ein paar Jahre. Schön, dass es jetzt mal klappt, dass wir auch im Podcast miteinander sprechen. Du bist ja einer der Gründer des Paladin-Fonds. Was hat denn ein mittelalterlicher Ritter mit dem Kapitalmarkt zu tun?
Christoph, erstmal hallo und schön, dass wir uns heute sehen. In der Tat schon ein paar Tage her. Der Paladin, was hat er mit Kapitalanlage zu tun? Der Paladin war der treue Wegbegleiter und dieser treue Wegbegleiter wollen wir eben auch für unsere Anleger sein.
Dein Co-Partner ist Marcel Maschmeyer. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ihr kommt ja auch beide aus Hannover und wie ist eure Arbeitsteilung?
Wir haben uns durch Zufall kennengelernt, 2011 auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt. Wir standen da an einem Tisch zusammen, zufällig vier Leute aus Hannover. Und sind ins Gespräch gekommen und haben uns in der Folgezeit in Hannover ausgetauscht, kennengelernt und seit 2013 arbeiten wir zusammen.
Wir sprechen heute auch über den Paladin One, euren Fonds. Ihr setzt da auf ein sehr konzentriertes Portfolio, 15 bis 25 Unternehmen, also breite Streuung ist das jetzt eher weniger. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, du hast gesagt, das ist nötig, um auch Rendite zu heben, also dass man sich nicht die Rendite wegdiversifiziert. Das verlangt aber auch manchmal mutige Entscheidungen, wenn man sich auf so wenige Unternehmen konzentriert. Wer von euch beiden ist denn der Mutigere?
Mal der eine, mal der andere. Wenn einer gerade optimistisch und euphorisch wird, dann wird der andere automatisch vorsichtig und nimmt die Gegenseite ein. Und insofern gleichen wir uns da gegenseitig ganz gut aus.
Analysiert ihr beide die Unternehmen gleichberechtigt oder hat da jeder so Schwerpunkte?
Also der Analyseprozess ist ganz klar. Also es geht los mit der Investment-Idee. Das klingt erstmal profan, weil man braucht eine Idee, um investieren zu können. Aber Investment-Idee heißt bei uns, dass intern ein One-Pager entsteht. Und der One-Pager muss Antwort geben zum Investment-Case. Er muss das Unternehmen beschreiben. Er muss eine Antwort darauf geben, warum ein Investment gerade jetzt attraktiv ist. Also Stichwort Trigger. Er muss etwas sagen zur Bewertung und wie sich diese nach vorne entwickeln kann. Und auf Basis von diesem One-Pager wird intern entschieden, ob wir das Unternehmen grundsätzlich in die Analyse aufnehmen. Und dann passiert im Grunde die eigentliche Arbeit. Das heißt, Aufarbeiten der historischen Jahresabschlüsse, des gesamten Zahlenwerks, Erstellung einer Bewertung und parallel dazu entsteht ein verschriftlichtes Dokument, häufig 20, 30, 40 Seiten Umfang, in dem die Entscheidung dokumentiert wird. Und auf Basis von Bewertungsmodell und verschriftlich der Entscheidung, findet dann das Investment statt.
Ihr fokussiert euch auf die kleineren Unternehmen aus der zweiten oder gar dritten Reihe. Genau. Ihr wollt also die Ineffizienzen des Marktes ausnutzen. Worauf kommt es da an?
Ja, wir konzentrieren uns auf die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, weil diese in der Regel sich noch agiler entwickeln können, noch weit größeres Potenzial haben zu wachsen. Und es ist in der Tat so, dass wir in diesem Bereich Ineffizienzen sehen. Viele Broker decken den Bereich kaum ab. Und insofern bestehen ja tatsächlich Chancen, unter der Oberfläche Dinge zu identifizieren, die am Kapitalmarkt noch nicht wahrgenommen wurden.
Ihr investiert über mehrere Länder hinweg, konzentriert euch aber vor allen Dingen auf deutsche Unternehmen. Jetzt ist die Wirtschaft draußen nicht so prächtig, wie es mal vor ein paar Jahren noch war. Sorgt das bei dir manchmal für schlaflose Nächte?
Nein, das tut es nicht. Also in der Tat gibt Deutschland momentan nach außen kein gutes Bild ab. Die wirtschaftliche Entwicklung ist in Summe nicht gut. Politisch haben wir einen ziemlichen Scherbenhaufen verursacht Und das führt auch dazu, dass wir gerade im Bereich des Small and Mid-Caps momentan Bewertungen haben, die sehr niedrig sind, weil insbesondere ausländische Investoren Deutschland und den Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen zuletzt gemieden haben. Es bereitet uns aber keine Sorge, ganz im Gegenteil, wir sehen hier momentan echte Chancen, weil die Bewertungen sehr niedrig sind und wir gleichzeitig Unternehmen sehen, die in der Lage sind, sich trotz des Umfelds erfolgreich operativ weiterzuentwickeln, weil sie eben nicht abhängig sind von Energiepreisen oder der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Du hast vorhin erzählt, ihr analysiert ja auch die Unternehmen, guckt ihr euch an. Dazu gehören natürlich auch Unternehmensbesuche, erst recht in eurem Segment, wo es auch ein Stück weit um Informationsvorsprung geht. Ihr habt da ja auch einige große Positionen wie Medios, Ironbeam Applications, die hast du auch vor kurzem besucht. Was überzeugt dich denn davon, dass diese Unternehmen mehr wert sind, als der Markt ihnen gerade zubelegt?
Ja, Christoph, wir waren in der Tat in Belgien und den Niederlanden unterwegs und haben Ironbeam besucht. Wir waren bei Pantera, einer Tochter von Ironbeam Applications, bei der wir auch investiert sind, und bei Ceban. Ceban ist eine neue Tochtergesellschaft von Medios und es war total spannend. Allein mit den Verantwortlichen von Medios waren wir 8 Stunden in Niederlanden und Belgien unterwegs. Und wenn man so lange mit den verantwortlichen Personen unterwegs ist, dann lernt man viel über die DNA des Unternehmens kennen.
Was lernst du da kennen zum Beispiel?
Wir haben einen guten Einblick dazu bekommen, wie die Unternehmen ticken, wie die Verantwortlichen ticken. Wir haben einen Einblick dafür bekommen, wo Wachstumspotenziale liegen. Und das ist auch der Punkt, warum wir so zuversichtlich sind für diese Unternehmen. Sie haben sich in der Vergangenheit schon exzellent entwickelt, operativ. Wir sind bei Medios zum ersten Mal eingestiegen 2016. Damals hat das Unternehmen ein EBITDA von 7 Millionen Euro ungefähr erzielt. Im laufenden Jahr werden es ungefähr 100 Millionen Euro sein. Das heißt, sie haben eine gewaltige Ergebnisausweitung. Die Zahl der Aktien hat sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen erhöht, übernahmebedingt, aber trotzdem haben sich auch die Kennzahlen pro Aktie deutlich nach oben verschoben. Und aktuell bewertet die Börse das Unternehmen mit 7x, 8x EBITDA fürs laufende Jahr. Und wir sehen für die nächsten Jahre erhebliches Wachstumspotenzial. Und wir glauben, dass der Kapitalmarkt dies noch nicht mal im Ansatz wahrnimmt. Ganz im Gegenteil, er hat eigentlich momentan jegliches Wachstum ausgepreist bei der Bewertung. Wir haben, auch als wir in den Niederlanden und Belgien unterwegs waren, uns viel unterhalten über die strategischen Optionen, die jetzt gerade eben entstanden sind durch die Übernahme von Ceban durch Medios.
Wie geht ihr denn sicher, dass das, was ihr da seht, auch wirklich das echte Bild ist? Also, dass die Unternehmen nicht nur ein nettes Theaterstück aufführen und ihr da irgendwie das Beste seht, was man so als Investor sehen soll, sondern dass ihr wirklich vielleicht auch mögliche Missstände aufdeckt?
Wir sind extrem zahlengetrieben. Das heißt, alles, was wir auf der Tonspur hören, verproben wir mit den Zahlen, die das Unternehmen zeigt. Und hier sind wir insbesondere fokussiert auf die Cashflow-Entwicklung. Also auf Deutsch gesagt, wie sich der Kontostand im Zeitverlauf verändert. Und das ist im Zahlenwerk die Größe, die sich vom Unternehmen am wenigsten in die eine oder andere Richtung beeinflussen lässt. Und insofern ist es für uns immer wichtig, dass wir erkennen, dass die Unternehmen nachhaltig positive Cashflows generieren, die idealerweise im Zeitverlauf auch noch wachsend sind.
Aber was für eine Erkenntnis hast du denn bei Ironbeam vor Ort gefunden, die du nicht im Research-Material finden kannst? Kannst du da ins Auftragsbuch schauen oder wie sieht das aus?
Das Auftragsbuch, das wird uns natürlich nicht gezeigt. Ohnehin bekommen wir auch vor Ort nur die Informationen, die alle Investoren bekommen, weil Investoren gleich behandelt werden müssen. Aber es war trotzdem extrem spannend. Ironbeam ist Weltmarktführer in der Protonentherapie, also Behandlung von Krebs. Und wir waren vor Ort unterwegs mit dem Gründer der Gesellschaft, der uns durch die Produktion geführt hat. Und man gewinnt schon ein gutes Bild dafür, was dort eigentlich Beeindruckendes entsteht oder entstanden ist. Man muss sich das vorstellen, bei der Protonentherapie wird ein Proton beschleunigt durch einen Teilchenbeschleuniger. Und ich frage einfach mal, schätz mal, wie oft sich dieses Teilchen dann im Kreis dreht.
3,8 Millionen Mal.
Na, 3,8 Millionen Mal ist in der Tat ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es dreht sich immerhin 80.000 Mal pro Sekunde im Kreis. Und mit dieser Geschwindigkeit kommt es am Ende aus dem Gerät raus und hat das Potenzial, in menschliches Gewebe bis zu 32 Zentimeter einzudringen. 32 Zentimeter ist eine Tiefe, wo man sagt,
relativ tief.
Da kann man irgendwie selbst bei Menschen mit ein bisschen größerem Körperumfang jede Stelle im Körper erreichen. Das heißt, das ist erstmal die Geschwindigkeit, mit der es beschleunigt wird. Und dann ist es natürlich so, dass man im Einzelfall nicht 32 Zentimeter rein muss, sondern vielleicht nur 12,8. Das heißt, wenn das Teilchen rauskommt, muss es wieder abgebremst werden, sodass es tatsächlich, wenn es ins menschliche Gewebe eindringt, nur diese 12,8 Zentimeter zurücklegt, um dann sich zu entladen und die Tumorzelle idealerweise zu zerstören. Und das ist ein Beispiel dafür, was von der Detailebene wir vor Ort die Technologie kennengelernt haben. Und das hat extrem das Verständnis nochmal gefördert. Und das ist ein Beispiel. Wir haben daneben den Vorstand getroffen von Pantera. Pantera baut momentan eine Produktion für Actinium-225 auf. Actinium-225 gilt in der Krebstherapie als das wohl aussichtsreichste radioaktive Isotop zur Heilung von nicht nur Tumoren, sondern möglicherweise auch kleinteiligen Metastasen. Und die Funktionsweise ist bildlich gesprochen relativ einfach. Man verbindet das Actinium zusammen mit einem Trägermolekül, führt beides in den Körper ein. Das Trägermolekül dockt dann die Krebszelle an und das radioaktive Isotop zerstrahlt dann praktisch die Krebszelle und zerfällt danach idealerweise im Körper. Es gibt momentan auf der Welt rund 2 Dutzend pharmazeutische Unternehmen, die an diesem Wirkmechanismus forschen, teilweise auch schon mit pharmazeutischen Präparaten in der klinischen Phase, teilweise auch schon in Phase 3. Und was diese pharmazeutischen Unternehmen alle brauchen, ist dieses Actinium. Und Actinium kann man nicht einfach kaufen. Man kann es nicht mal einfach abbauen, weil es Actinium in der Natur nicht gibt. Man kann es nur gewinnen aus anderen radioaktiven Isotopen. Es geht entweder mit Thorium oder mit Radium. Und selbst Thorium und Radium sind extrem knapp. Und wir haben uns hier darüber unterhalten, wie der Produktionsprozess aussieht und haben uns darüber unterhalten, was der Vorstand selbst als unfair competitive advantages für Pantera bezeichnet, weil sie eben auch bedingt durch einen historischen Zufall in einer Konstellation sind, die praktisch von anderen Unternehmen auf der Welt kaum nachzubilden ist.
Jetzt seht ihr ja großes Potenzial in so einem Unternehmen. Andere würden sagen, dass die Unterbewertung von Unternehmen wie Ionbeam Applications auf fundamentale Schwächen dann hinweist. Was würdest du da entgegnen?
Wir sind überzeugt davon, dass Bewertungen im Zeitverlauf den Zahlen des Unternehmens folgen. Und wir sehen bei diesen Unternehmen eben eine wunderbare operative Entwicklung. Wir sehen Umsatzwachstum, wir sehen Ergebniswachstum, aber auch Cashflow-Wachstum. Und gleichzeitig sehen wir Bewertungen, die momentan sehr niedrig sind, die an vielen Stellen aber gar nicht getrieben sind durch die eigentliche Unternehmensentwicklung, sondern getrieben sind durch das Big Picture. Und da sind wir wieder bei Themen wie gesamtwirtschaftliche Lage, bei Themen wie, was geben wir momentan für ein Bild ab in politischer Hinsicht nach außen hin. Das sind Themen, die momentan viel Geld aus dem Bereich der Small and Mid-Caps rausgetrieben haben. Und da steht bei vielen Investoren, die in diesem Segment momentan nicht vertreten sind, eben gar nicht das einzelne Unternehmen im Vordergrund.
Wie viele Unternehmensbesuche hast du schon gemacht, beziehungsweise wie viele Vorstandsgespräche? Schätz mal.
Ich kann ehrlich gesagt kaum eine Schätzung abgeben. Insbesondere Konferenzen wie die Hamburger Investorentage bieten die Gelegenheit, innerhalb von 2 oder 3 Tagen mit 15 oder 20 Vorständen ins One-on-One zu gehen. Insofern, wahrscheinlich sind es nicht Hunderte, sondern schon irgendwie Tausende Gespräche, die man geführt hat über die Jahrzehnte. Und das ist auch das, was Spaß macht, weil wir schauen uns die Unternehmen an, wir gehen sehr tief in die Materie rein und wir haben immer die Möglichkeit, auf Entscheiderebene den Investment Case zu challengen und auch wirklich gut in die Themen dann eingeführt und mitgenommen zu werden.
Okay, Hand aufs Herz. Wie viele von den Gesprächen waren verschwendete Zeit?
Weniger, weil am Ende des Tages wird man immer schlauer. Und es passiert ganz häufig, dass man Unternehmen sieht, mit Vorständen spricht und relativ schnell das Gefühl hat, dass für den Moment einfach nicht der Zeitpunkt da ist, um zu investieren. Aber im Zeitverlauf, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre später, ist man wieder im Gespräch oder immer noch im Gespräch. Und man realisiert auf einmal, hier passiert gerade was unter der Oberfläche, hier geht was in eine andere Richtung. Und dann ist im Zweifel der Moment gekommen, um dann doch zu investieren, eine Kapitalerhöhung wahrzunehmen, Unternehmen zu unterstützen beim weiteren Wachstum, was auch immer dann auf der Agenda stehen mag. Und insofern würde ich nicht sagen, dass diese Gespräche umsonst sind. Ganz im Gegenteil, es ist wertvoll, auch mit den Unternehmen eine gewisse Historie aufzubauen und im Grunde dauerhaft im Dialog zu sein.
Blicken wir nochmal genauer auf euren Fonds. Ihr seid ja schon viele Jahre am Markt. Jetzt hatten wir haben immer noch ein sehr schwieriges Umfeld für Small Caps. Auf 3 Jahre steht ein Minus von 25%. Das ist ja nicht unerheblich. Woran lag es denn, mal ganz plump gefragt?
Das werden wir natürlich häufiger gefragt. Und wir haben das natürlich auch im Detail ausgewertet. Und wenn wir aufs letzte Jahr schauen, ist das Ergebnis total spannend. Das, die fehlende Performance bzw. die negative Performance, die liegt nicht daran oder ist nicht dadurch getrieben, dass wir viele Unternehmen im Portfolio hätten, die sich nicht gut entwickelt haben. Ganz im Gegenteil. Das sind eigentlich nur ein paar wenige Unternehmen, bei denen wir tatsächlich operativ enttäuscht worden sind. Die Performance hat sich eher dadurch nicht positiv entwickelt, dass sich die Kurse von den Unternehmen, die sich gut entwickelt haben, operativ, dass sich die nicht bewegt haben. Um dann Gefühl für zu geben, die Unternehmen, die sich letztes Jahr positiv entwickelt haben, operativ, stehen für rund 65% des Fonds, 65% des investierten Portfolios, so ist es korrekt gesagt. Und die haben letztes Jahr kumuliert einen Performance-Beitrag geliefert von minus 2,8%. Und das ist eben das, was ich auch schon an anderer Stelle gesagt habe, wir haben momentan ein extremes Auseinanderlaufen von Bewertungen im Bereich des Small- und Mid-Caps, die sehr niedrig sind und auf der anderen Seite operative Entwicklungen, die sehr schön sind. Und worauf wir im Grunde setzen und was wir auch erwarten, ist, dass sich dieses Sentiment im Zeitverlauf wieder verändert. Und wenn man dann Unternehmensbeteiligungen hat, die vom Kurs her zwar gelitten haben, aber operativ auf der richtigen Spur sind, sind wir sehr zuversichtlich, dass sich das dann auch in einer wieder schöneren Performance niederschlagen sollte.
Jetzt hat der SDAX im gleichen Zeitraum minus 5% gemacht. Das ist jetzt auch nicht berauschend, aber dann doch ein bisschen besser. Woran liegt es denn, dass das in der Breite sich dann doch nicht so niederschlägt?
Man muss dazu sagen, dass viele Unternehmen, in die wir investieren, tatsächlich noch unterhalb des SDAX sind. Und hier haben wir tatsächlich das Thema, dass wir schlicht und ergreifend fehlende Liquidität im Markt haben. Wenn ich meine Beteiligung als Beispiel nehme wie Medios, die weit von ihrem Hoch entfernt notiert, ist es so, dass wir gleichzeitig operativ viel besser dastehen als noch vor 2-3 Jahren. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 ein EBITDA erzielt von 60 Millionen Euro. Wir reden davon, dass wir dieses Jahr Richtung 100 Millionen Euro gehen. Eine
Plattform. Aber die Bewertung ist wahrscheinlich nicht viel anders.
Die Bewertung ist heute niedriger.
Okay.
Eine Plattform Group, bei der wir beteiligt sind, hat im Jahr 2023 ein EBITDA gemacht von ein bisschen über 20 Millionen. 2024 waren es ungefähr 32 Millionen. Dieses Jahr sollen es 40 bis 42 Millionen werden. Und nächstes Jahr knapp 50 Millionen. Das heißt, wir haben hier eine ganz, ganz tolle Zahlenreihe. Die Aktie ist aber dennoch zumindest ist trotzdem nicht hochgelaufen, wie sie hätte hochlaufen können angesichts der operativen Entwicklung.
Aber woran liegt das, wenn alle erzählen, dass da wächst so gut, ist alles unterbewertet mit unterm Buchwert und trotzdem will da keiner ran?
Die haben momentan ein Sentimentproblem. Wir haben ein Sentimentproblem, was dazu führt, dass in dem Bereich einfach keine Liquidität fließt. Aber das hat man in vergangenen Krisen auch. Ich erinnere mich an die Finanzkrise, wo man zum Ende hin Bewertungen hatte, die vollkommen absurd gewesen sind. Und gleichzeitig waren Investoren da, die gesagt haben, raus, 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 obwohl die Kurse schon ganz unten waren. Wir haben eine Sentimentkrise und die muss wieder drehen. Und das, was kann dazu beitragen? Zinsniveau, was niedrig ist, kann dazu beitragen. Was insbesondere beitragen könnte, wäre natürlich eine politisch, ich sag's mal, möglicherweise mit einer Regierung, die wirtschaftsfreundlicher agiert. Wir sind sehr zuversichtlich, dass vielleicht eine neue Regierung auch bei der Bürokratie zurückschraubt. Das ist ja auch momentan ein großes Thema. Bürokratieabbau, Digitalisierung vorantreiben. Das sind Themen, die relativ schnell beim Sentiment auch wieder eine Verbesserung herbeibringen können. Aber abgesehen davon ist es tatsächlich so, wir können es natürlich nicht vorhersehen, wann Kurse drehen. Aber solange sich die Unternehmen gut weiterentwickeln, wissen wir, dass die Upside, die sich da unter der Oberfläche entwickelt, dass die halt mit jedem Tag tendenziell größer wird.
Das Thema Zinsen ist natürlich ganz entscheidend. Du hast ja auch gesagt, einige notieren wahnsinnig weit weg von ihrem Hoch. Das waren natürlich auch die wahnsinnig niedrigen Niedrigzinszeiten, die natürlich auch irgendwie absurd waren, rückblickend. Dennoch ist es doch so, dass wir schon teilweise bei 4% Zinsen waren. Jetzt sind wir bei 2, irgendwas. Das geht ja eher ein bisschen nach unten oder bleibt so. Da hätten ja die Nebenwerte eigentlich von profitieren müssen. Aber so wie das alle vor anderthalb, zwei Jahren gesagt haben, ist es jetzt dann doch nicht gekommen. War das ein Trugschluss? War das eher so ein Strohhalm, an dem sich alle geklammert haben? Wie blickst du da drauf, dass das nicht eingetreten ist?
Es ist teilweise gekommen. Nur nicht in Deutschland, muss man ganz offen sagen. Wenn man schaut, wie amerikanische Small Caps sich in der Bewertung entwickelt haben, dann sieht man, dass wir drastisches Einknicken beim Multiple gesehen haben, dass sich der Multiple aber wieder erholt hat auf das Niveau von 2022. Das heißt, amerikanische Small- und Mid-Caps haben die Bewertungsdelle, die sie zwischenzeitlich gesehen haben, haben sie mittlerweile wieder aufgeholt. Wenn man diese Chart sich ansieht, sieht man, dass Deutschland sich leider da entkoppelt hat. Und zwar nicht nur gegenüber Amerika, sondern auch gegenüber dem europäischen Umfeld, gegenüber den europäischen Small-Cap-Indizes. Und das ist eben das, was ich angesprochen habe. Wir geben momentan kein allzu gutes Bild ab. Und das sieht man in den Bewertungen der Unternehmen.
Jetzt habt ihr in eurem Portfolio eine Einbeam Applications, eine Platform Group, über die haben wir schon gesprochen, aber auch eine Brockhaus, eine TUI, eine Cancom. Erscheint mir auf den ersten Blick eine ganz schön wilde Mischung, oder?
Auf den ersten Blick mag das so sein, aber was verbindet all die Unternehmen? All die Unternehmen verbindet Cashflow-Generierung mit einer günstigen Bewertung. Und das ist auch genau das, worauf wir schauen.
Wie bleibst du persönlich denn über aktuelle Entwicklungen in deinen Zielbranchen informiert? Das sind ja wahnsinnig verschiedene Unternehmen. Das eine ist Touristik, das andere bietet Protonentherapie, das andere macht irgendwie Rechnerbereitstellung oder Software. Gerade in dem Segment ist ja Informationsvorsprung alles. Ja,
also zum einen mache ich und mache Marcel, wir machen es nicht alleine, wir haben ein Team dahinter. Was extrem hilft, ist der kontinuierliche Austausch mit den Unternehmen. Deswegen sind wir auf Konferenzen, deswegen gehen wir ins Einzelgespräch mit den Vorständen, um diese auch immer wieder zu challengen, um mitzubekommen, ob sich auf der Tonspur bestimmte Nuancen verändern. Und wir gleichen das kontinuierlich mit dem Zahlenwerk ab.
Jetzt seid ihr so tief drin, seht diese Geschichten, die Unternehmen, versteht das auch, was da vielleicht die Wachstumscases sind am Markt. Spiegelt sich das seit Jahren nicht so wider? Kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen demotivierend ist. Wie motivierst du dich denn jeden Tag?
Es ist einerseits natürlich für den Moment nicht immer eine schöne Momentaufnahme. Gleichzeitig sehen wir, habe ich auch schon gesagt, enorme Chancen da drin. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir zuletzt einen weiteren Fonds aufgelegt haben, mit dem wir sehr konzentriert in unsere High-Conviction-Ideen investieren, weil wir der Meinung sind, dass wir diese Bewertung, die wir momentan sehen, so schnell nicht wiedersehen werden. Ich persönlich habe solche Bewertungen in diesem Ausmaß in den letzten 25 Jahren nicht gesehen. Und insofern sind wir momentan sehr, sehr motiviert, diese Chancen zu nutzen und gehen eher in den Vorwärtsgang, als nur abzuwarten, dass sich an den Märkten dann mal wieder etwas normalisiert.
Also kein Plan B als Winzer?
Ein Plan B, wofür?
Fürs Leben?
Nein.
Danke für das Update, Matthias. Das hat Spaß gemacht. Wir schauen mal, wann sich das Sentiment dreht. Vielleicht
gerne wieder.
Wir bald nochmal und in einem anderen Umfeld.
Vielen Dank. Freue mich drauf. Mach's gut.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.